Wenn wir gerade davon gesungen haben, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, auch in meiner Stärke wie in meiner Schwäche, dann weiß ich, dass es hier unterschiedliche Leute gibt. Einige fühlen sich stark, fühlen sich auch bestätigt in manchem, was ich gesagt habe, und manche fühlen sich gar nicht angesprochen, vielleicht sogar überfordert. Ich will niemanden überfordern. Wir haben ein Vorbild, das ist der Apostel Paulus. Ich glaube, dass es gut ist, sich an biblischen Vorbildern zu orientieren. Es fordert mich selber heraus. Entmutigen will ich nicht, denn es geht ja genau darum, dass er der Mittelpunkt in unserem Leben ist, dass er aus uns herausstrahlt, dass wir wirklich bei ihm auch diese Ruhe, diesen Frieden, in dem Lied vorher haben wir davon gesungen, ja Herr, ich suche deinen Frieden, dass wir das zunächst mal selber genießen, uns zurücklehnen. Ihm zu dienen heißt ja im Grunde genommen zuzuschauen, was er tut. Ich liebe die Geschichte von einem Vater, der mit seinem kleinen 2- oder 3-jährigen Sohn so ein riesiges Klavier von der einen Ecke in die andere im Zimmer schieben will. Der Kleine stemmt sich dagegen, aber die Hauptarbeit leistet natürlich der Vater, und dann nimmt er ihn am Ende auf den Arm und sagt, das hast du prima gemacht. Es wird uns am Ende einem jeden sein Lob werden von Gott, aber das, was bewirkt wird, geistlich geschieht, das tut doch er, das soll nicht wir tun. Und so dürfen wir sehr entspannt sein. Das, was wir wollen, ist uns ihm neu zur Verfügung zu stellen, zu sagen, Herr, wir sind unzufrieden mit dem oder dem oder dem und wir haben vielleicht vernachlässigt, dich mit hineinzunehmen, wir sind manchmal ein bisschen selbstständig geworden. Wenn wir zu aktiv werden, ich glaube, das ist viel anstrengender, als wenn wir ihn machen lassen. Das ist tatsächlich, dann brennen Leute ganz schnell aus, wenn wir meinen, wir müssten etwas tun. So, jetzt haben wir heute Abend allerdings ein etwas anderes Thema, das aber im Textfluss natürlich aus dem hervorgeht, was wir heute Morgen bedacht haben, wenn es um Einheit geht. Und ich möchte euch zunächst einmal, wenn ihr erlaubt, eine Sage vorlesen. In einem entlegenen Dorf stand an einem rauschenden Bach eine alte Mühle. Sie trieb einen riesigen Generator an, einen Stromerzeuger, der das ganze Dorf mit seinen 200 Einwohnern mit Energie versorgte. Aber nur bis zu einer seltsam energischen Nacht. Die einzelnen Teile des Rades wurden plötzlich mit Leben erfüllt und begannen zu reden. Eine Speiche fing an, wir bewegen uns verkehrt, ab morgen drehe ich mich rückwärts. Eine andere meinte, nein, das ist falsch, seitwärts müssen wir uns neigen. Da fingen auch die Schaufeln an, aufzumucken. Andere Hölzer brachen eine Grundsatzdiskussion vom Rad. Sie riefen, ich will kein Wasserrad sein, ich will an einem Wagen sitzen und auf einer Straße fahren. Eines wollte sogar zu einer Windmühle gehören. Ein paar Stimmen hörte man auch warnen, seid doch zufrieden, bleibt zusammen. Aber der Streit wurde immer schlimmer. Während der Bach donnerte, brach plötzlich in dem ganzen Getöse das alte Mühlrad auseinander. Die Einzelteile trieben auf dem Wasser davon. Der Generator blieb stehen, der Strom fiel aus und in den Häusern wurde es finster. Ihr erkennt wahrscheinlich einen Zusammenhang zu dem Thema von heute Abend. Der Textabschnitt aus dem Philipperbrief ist im Grunde genommen nur ein kleines Häppchen, das ich mit euch so zum Abendbrot noch genießen möchte. Das ist der Schluss des ersten Kapitels, die Verse 27 bis 30. Also Philipper 1 von Vers 27, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Dieser Brief, das ist uns klar, ist nicht ursprünglich an uns gerichtet, sondern ursprünglich an Christen, die in der Hauptstadt Mazedoniens in Philippi lebten. Wenn hier steht in Vers 30, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich, dann trifft das auf du und mich nicht zu. Wir müssen nicht denselben Kampf bestehen, wie Paulus ihn bestehen musste. Die waren in einer Zeit unterwegs und hatten auch gemeinsame Erlebnisse, die sie miteinander teilten. Also von uns ist keiner, als er über die Landesgrenze hier nach Rheinland-Pfalz gekommen ist, von der Polizei an die Seite gewunken worden, weil ihr einen christlichen Aufkleber hinten drauf habt und habt Schwierigkeiten bekommen als Christen. Als Paulus zusammen mit Silas seinerzeit nach Philippi kam, endete die Geschichte mit einem Aufruhr und damit, dass sie was ganz anderes hinten drauf bekommen haben. Man hatte sie gepackt, ihnen die Kleider vom Leib gerissen, sie mit Stöcken geschlagen und ins Gefängnis gesteckt, die Füße in den Block. Das war nicht zimperlich, was wir da lesen in Apostelgeschichte 16, ihre Inhaftierung, wie man sie behandelte, solange man noch nicht wusste, dass Paulus römischer Staatsbürger war. Danach änderte sich die Behandlung ein wenig. Aber so war das in Philippi und die Gemeinde dort hatte immer noch Probleme mit der Besatzungsmacht. Die konnten nicht alle vorweisen, dass sie römische Staatsbürger waren. Es waren in den Gemeinden auch Judenchristen mit dabei. Paulus hatte seine Schwierigkeiten jetzt in Rom. Also hier Vers 30, ihr habt denselben Kampf, wie ihr ihn an mir gesehen habt, jetzt von mir hört. Das war nach wie vor ihre Situation, dass sie mit Repressalien zu kämpfen hatten. Paulus also in Rom im Gefängnis betet für die Philipper. Dazu hat man als Häftling Zeit. Und als er so gebetet hat, so kann ich es mir vorstellen, fängt er von Gottes Geist erfüllt und aus der Nähe zu Gott kommend an, diesen Brief zu schreiben, der ja inspiriert ist von Gottes Geist persönlich. Und dann schreibt er von der Förderung des Evangeliums, unser Thema von heute Morgen. Und jetzt, ihr habt denselben Kampf zu bestehen, besteht ihn auch in derselben Würde. Dieser Abschnitt hier würde nicht in der Bibel stehen, wenn er nicht auch für uns bestimmt wäre. Wenn er nicht auch etwas zu uns persönlich zu sagen hätte. Wandelt nun würdig des Evangeliums. Das heißt, verhaltet euch so, dass euer Leben im Einklang mit der Botschaft, von der ihr sprecht, die ihr ja nun repräsentiert, dass es damit im Einklang steht. Dass ihr mit Christus im Einklang steht, dass er Mittelpunkt in eurem Leben ist. Das wirkt sich aus auf unser Leben, auf unseren Wandel, wie es hier in diesen alten Übersetzungen heißt. Lebt, dass euer Auftreten eurem Stand als Gotteskinder entspricht. Es ist ja eine wunderbare Nachricht, dass Jesus gekommen ist und dass wir im Glauben an ihn zu Gotteskindern werden können. So viele ihn, Jesus, aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Das ist ein Vers, den ich als Evangelist häufig zitiere und er begeistert mich immer wieder neu. Wir nehmen Jesus auf und wir werden zu Gottes Kindern, wir gehören zu seiner Familie, wir bekommen eine neue Identität, indem dass wir nicht nur unsere Sünden bekennen, sondern Jesus als Herrn in unser Leben aufnehmen. Bekehrung ist ja zweierlei, Sünde raus, Jesus rein. Wir bekennen unser altes, sündiges, gottloses Leben, bringen es Jesus, beten um Vergebung und laden ihn ein, in unser Leben zu kommen. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, wir sind Königskinder von diesem Moment an und sind als Gotteskinder im Prinzip Prinzen und Prinzessinnen. Ich nehme an, dass euch dieses Gesicht bekannt vorkommt. Kann man im Fall von Harry von Königswürde sprechen? Seine Eskapaden auf wilden Partys mit Drogen, er hat Drogenkonsum zugegeben, mit viel Alkohol, hatten schon in jungen Jahren dieses inzwischen 41-Jährigen immer wieder für Aufsehen gesorgt. Da gab es dann Fotos, wo er in einem Nazi-Kostüm zu sehen war. Es gab sogar Nacktfotos aus Las Vegas. Boulevardzeitungen sind verklagt worden von ihm und seinen Mitarbeitern. Er trat dann irgendwann von seinen königlichen Pflichten zurück. Es gab ein brisantes Interview, also Affäre über Affäre. Sein Buch, das er 2023 geschrieben und veröffentlicht hat, und sein Benehmen wirft auf das Königshaus kein gutes Licht. Und sein Vater, König Charles III., sieht rot, wenn er an seinen Harry denkt, und das nicht aufgrund der Haarfarbe allein. Von seinem Onkel Andrew wollen wir gar nicht reden. Das ist ja fast eine, oder ich glaube, noch eine schlimmere Geschichte. Das ist ein Königskind, aber er ist kein guter Repräsentant. Er war schon einer der Lieblinge der Queen. Es gab da schon auch sehr viel Gnade. Und trotzdem entsprach sein Leben in vielen Teilen nicht dem eines Königskindes. Da will ich jetzt gar nicht von oben herab über so jemanden reden, den ich an den Pranger stelle. Nicht so tun, als sei meine Weste lupenrein, als wenn es so etwas unter uns nicht geben würde, dass wir über die Stränge schlagen und dass wir unserer Berufung nicht entsprechen. Aber ich will mir schon die Frage stellen, was sehen die Leute, wenn sie mich beobachten? Sehen Sie da dieses Gotteskind? Sehen Sie die Ähnlichkeit zum Vater? Manchmal sagt man, es ist ganz der Vater. Und wenn wir Gottes Kinder sind, sollte da auch etwas zu erkennen sein von seinem Wesen, von seiner Art. Unzählige Menschen haben es mit unseren Kirchen und Gemeinden versucht und haben sie enttäuscht wieder verlassen. Und das nicht aufgrund der Botschaft, die da verkündigt worden ist, sondern es ist vielmehr aufgrund der Botschaft her, aufgrund der Gemeinde, dass die Kirche einen nicht immer guten Ruf hat, manchmal einen miserablen Ruf hat. Wir unterstellen manchen Leuten, die mal in der Kirche gewesen sind, in der Gemeinde gewesen sind und dann wieder gehen, manchmal, dass sie sich Gott nicht wirklich geöffnet haben. Dafür werfen sie uns manchmal vor, dass wir Gott offensichtlich nicht wirklich gut kennen. Menschen lehnen Christus wegen der Christen ab. Und das hat zum Teil auch mit Streit zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir nicht wirklich zusammenhalten, dass wir nicht wirklich als eine Einheit und damit ein starkes Zeugnis auftreten. Dann fällt der Strom aus und in den Häusern wird es dunkel. Unsere Vorfahren wurden in den Anfängen der Kirche von einer ungläubigen Welt Christen genannt. Jetzt nennen wir uns selbst Christen und die Welt nennt uns zu Teilen Heuchler. Manche Gemeinde muss über ihr Image nachdenken. Lebt miteinander so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Das ist ein interessantes Wort, das hier in Vers 27 gebraucht wird. Polyneo heißt das und es ist ein Begriff, der aus der Politik stammt und hat etwas mit öffentlichem Leben als Bürger zu tun. Lebt also so, als wenn ihr zu einer Gemeinschaft von Menschen gehört, die zusammenstehen, die zusammengehören, denen man das auch an ihrer Identität abspürt. Und das Ganze in der Öffentlichkeit. In unserem Wesen soll etwas vom Wesen des Evangeliums zu spüren sein. Wo auch immer wir an die Öffentlichkeit gehen, wo auch immer wir mit Menschen zu tun haben, in der Nachbarschaft, Schule, oder in unserer Familie. Es soll das Evangelium erkennbar sein. Was ist das Wesen des Evangeliums? Das ist eine Frage, die ich gerne mal an euch richten möchte. Was würdet ihr sagen, ist es, was die Leute an uns erkennen sollten? Was ist das Wesen des Evangeliums? Liebe. Ja, die Liebe untereinander. Ja, das fängt mit Liebe an, ja, Galater 5. Und ja, also 9 Eigenschaften, die uns da genannt sind von Paulus, die uns prägen sollten. Wir haben ja Pfingsten gerade hinter uns, die der Heilige Geist in uns auch als Gabe mitbringt. Ja, ja. Ich dachte, du wolltest noch was sagen, Doris. Auf jeden Fall, genau. Ja, ja. Reinheit ganz allgemein. Und genau, wir können auch schmutzige Worte gebrauchen. Und, ja. Das Wesen des Evangeliums ist ja mit Gott versöhnt zu leben. Also Gott versöhnt uns aus Liebe durch den Herrn Jesus Christus, das ist das Evangelium. Und da geht es um Versöhnung. Und wenn wir versöhnt mit Gott leben, sollten wir auch versöhnt mit dem Bruder und der Schwester leben können. Jesus hat ein entsprechendes Gleichnis erzählt, ist einem viel vergeben worden, aber er kann dem anderen nicht seine Schuld vergeben. Und das ist eine krasse Geschichte, wenn am Ende dem das, was er bekommen hatte, genommen wird, er ins Gefängnis geworfen wird. Ein Gleichnis, das fast den Eindruck erweckt, dass da einer, der mal gläubig war, wieder verloren geht. Das muss man beinahe von diesem Gleichnis so ableiten. Und von daher ist es in jedem Falle sehr ernstes Thema, wenn es um Unversöhnlichkeit und Entzweiungen unter uns geht. In einem Lied habe ich mal versucht, es so auszudrücken, das heißt gegen den Strom. Ehrlich sein, wo andere lügen, geben, wo die Raffgier haust, treu sein, ohne zu betrügen, Frieden stiften, ohne Faust, mitfühlen statt abgestumpft sein, lieben, wo die Welt nur hasst, Anteilnahme nicht zum Schein, anders sein als angepasst. Ich meine damit gar nicht, dass wir komisch werden sollen, sondern ich meine damit, dass wir normal werden sollen, dass wir unserem himmlischen Vater entsprechend leben. Uns Christen wird oft vorgeworfen, wir seien so auf den Himmel fixiert, dass man auf der Erde mit uns nichts mehr anfangen könne. Das Gleiche kann man allerdings auch andersherum sagen. Wir können auch so mit der Erde verbunden sein, dass man im Himmel mit uns nichts mehr anfangen kann. Wenn wir so wie alle anderen auf unser Recht pochen, wenn wir Ellbogen einsetzen und lieblos reagieren, wenn uns lieblos begegnet wird. Wenn wir mit dem Himmel und dem, der von dort aus regiert, im besten Sinne verbunden sind, dann sind wir auch bereit für das Leben auf dieser Erde. Diese Verbindung hilft uns, die Dinge aus der richtigen Perspektive zu betrachten, die Dinge richtig einzuordnen, sich dann auch zurückzunehmen und zu vertrauen, dass er es richtig richten wird. Diesen Frieden, diese Ruhe im Herzen zu haben, von der wir gesungen haben. Wir wollen doch den Platz in der Welt finden, den Gott für uns vorgesehen hat und wollen dort leuchten für ihn und uns gebrauchen lassen. Diese Verbindung zu unserem Herrn, diese enge Nähe wird uns helfen, dass andere für den Herrn Jesus erreicht werden. Evangelium heißt ja nun übersetzt frohe Botschaft oder gute Nachricht, die frohe Botschaft von Jesus Christus. Wir dürften eigentlich vor lauter Freude nicht zu halten sein. Freust du dich da darüber, dass du Kind Gottes sein darfst in dieser abgestumpften Welt? Freust du dich darüber, dass deine Schuld vergeben ist und du ein gutes Gewissen haben kannst, Gott und deinen Mitmenschen gegenüber? Freust du dich, dass er dich berufen hat, dass du das Privileg hast, Königskind zu sein, Prinz oder Prinzessin in dieser Welt zu sein? Freust du dich auf den Himmel? Freust du dich darauf, dass er eine Wohnung für dich vorbereitet hat? Ja, das Evangelium ist eine frohe Botschaft. In Vers 25, den Vers haben wir jetzt gar nicht gelesen, schreibt Paulus von der Freude im Glauben. Entsprechend des Evangeliums zu leben heißt also, froh zu sein. Und das ist nichts Verkrampftes. Von Graf Zinzendorf stammt die Feststellung, wir sind des Heilands fröhliche Leute. So wollen wir nach Hause gehen. Fröhlich, nicht gedrückt, nicht unter Leistungsdruck, sondern erfüllt von seiner Liebe und beseelt von diesem Gedanken, wir gehören zu ihm und er möchte uns gebrauchen. Der kleine Junge, nicht mal 3 Jahre alt, hüpfte durch die imposanten Korridore. Bewaffnete Soldaten, die Besten der Besten, nahmen keine Notiz von dem Kind, das an ihrem Posten vorbeirannte, allenfalls lächelten einige flüchtig. Als er am Schreibtisch der Sekretärin vorbeikam, erwiderte der kleine Junge ihr Winken nicht. So zielstrebig lief er seinem Ziel entgegen. Vor der Tür stand ein weiterer bewaffneter Wachposten. Aber er machte keine Anstalten, den Jungen daran zu hindern, die Tür zu öffnen und einzutreten. Ein schönes Bild, oder? Mit strahlenden Augen rannte der Junge über den Teppich des Oval Office. Der kletterte auf den Schoß des mächtigsten Mannes der Welt. Einflussreiche Kabinettmitglieder mussten mit ihren Gesprächen warten, während Präsident John F. Kennedy sein kleiner Sohn JJ sich ausgiebig guten Morgen sagten, sich umarmten und küssten. Diese Jahre der Kennedy-Regierung waren einige der Jahre vor Obama, in denen kleine Kinder im Haus lebten. Das kam nicht oft vor. Und der Gegensatz ist so beeindruckend. Da ist der mächtigste Mann der Welt, der einen solchen Einfluss hat. Und dieser kleine Junge, der an Sekretärinnen, an Regierungsangestellten, Sicherheitsleuten vorbeispazieren konnte in die Arme seines Vaters. Und wenn jemand versucht hätte, ihn aufzuhalten. Junge, das geht nicht, du kannst hier nicht rein. Wenn jemand versucht hätte, ihn in seiner Freude zu bremsen, dann hätte John schon wahrscheinlich erstaunt aufgeblickt. Und er hätte gesagt, das ist mein Daddy. Wer glaubt, dass wir als Gotteskinder Grund zu unbändiger Freude haben? Und zu diesem kindlichen Vertrauen noch dazu. Wir haben einen mächtigen Vater im Himmel. Und wir dürfen mit ihm über alles reden. Das heißt, wir dürfen Einfluss nehmen auf die Weltgeschichte mit unseren Gebeten. Und er liebt uns. So wie die Queen auch Harry liebte, trotz der Eskapaden. Und ich werde meine Kinder immer lieben, sollten sie in der Schule von den Leistungen nachlassen, sollten sie sogar mal später Dinge tun, die uns wirklich schwer auf der Seele liegen sollten, mit falschen Freunden oder so. Ich will zu meinen Kindern sagen, ich hab dich lieb. Es fällt mir nicht alles, was du machst, aber ich liebe dich und das wird nie anders sein. Als Jesus nach seinem Opfer am Kreuz, dem Tiefpunkt und gleichzeitig Höhepunkt seiner Mission, wieder nach Hause ging, ließ er die Haustüre offen stehen. Kinder Gottes dürfen reinkommen. Das ist die Botschaft von Ostern, von Himmelfahrt und von Pfingsten. Wir haben eine neue Identität in Christus. Und dann eben diese Aufforderung, nun lebt in Einklang mit dem Evangelium. Dann werdet ihr einmütig zusammenstehen. Als Familie halten wir zusammen. Da sollte diese liebevolle Beziehung untereinander vorherrschen. Das Evangelium ist auch die Botschaft des Friedens, eine Frucht des Geistes, ist Frieden, ganz am Anfang genannt. Und diese Botschaft heißt, dass verkrachte Leute wieder versöhnt miteinander leben können. Versöhnt mit sich selbst und eben mit dem Bruder und der Schwester. Haben wir manchmal Krach miteinander? Ja, das haben wir. Das gibt es bei uns in Manderbach, in der Gemeinde auch. Das gibt es auch in persönlichen Beziehungen zu Christen, die vielleicht gar nicht zur eigenen Gemeinde gehören. Und vielleicht liegt es manchmal daran, dass wir eben nicht mit dem Evangelium in Einklang stehen. Das Evangelium klingt gut. Wie klingt das, was wir manchmal von uns geben? Klingt das immer liebevoll oder klingt das manchmal abwertend? Gib also deiner Freude Ausdruck und lass immer diese Freude durchstrahlen. Und wenn du merkst, hier bahnt sich gerade eine spannungsgeladene Situation oder so ein Gespräch an, dann besinne dich auf die Freude im Heil, auf deinen Heiland, auf deine Gottessohnschaft und rede am besten von Jesus. Rede liebevoll von ihm, unserem Erlöser. Die Leute heute sehnen sich nach guten und frohen Botschaften. Und da, wo Bibeltreue und Christusfreude die Gottesdienste beherrschen, da fühlen sich die Gottesdienste. Und das merkt man in England gerade sehr stark. An Ostern ist ein guter Bekannter von mir in London gewesen. Er sagte, eine Schlange an einer Kirche, etwa 200 Meter lang, bestand fast ausschließlich aus jungen Leuten. Das ist ja das, was die auf der Insel als The Quiet Revival bezeichnen, so eine stille Erweckung in der Generation Z, wo ganz viele junge Leute ganz offen sind für die Botschaft des Evangeliums. Und in Holland und auch in Frankreich, da hört man Ähnliches. Ich würde bei uns sagen, es ist eine offene Generation. Ich kann leider noch keine Erweckung feststellen, so schön das wäre. Aber wir als Freikirchen oder als Kirchen, wo wir noch das Evangelium hochhalten, sollten bereit sein, ihnen entscheidende Antworten zu geben. Bei der Landeskirche habe ich meine Bedenken, dass sie dazu in der Lage sind. Und deswegen sollten wir, die wir mit Christus verbunden sind, alles dafür tun, dass unser Zeugnis anziehend ist, einladend ist, eine Familie, ein Zuhause bietet für suchende Menschen. Und dabei ist nicht nur das, was wir von uns geben, wichtig, sondern auch, wie wir leben. Gerne begnügen wir uns mit Zitaten statt mit Taten. Aber Liebe zeigt sich ja immer auch in der Hilfsbereitschaft und in dem den anderen unterstützen. Das Dasein einer Gemeinde ausschließlich von Worten bestimmen zu lassen, heißt, ihr den Todesstoß zu versetzen. Wir wollen nicht nur reden bei Missionseinsätzen, wo wir auf der Straße am mobilen Treffpunkt, einer Art Straßencafé mit Menschen geredet haben. Da habe ich manchmal gesagt, manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, hier in aller Öffentlichkeit nur zu reden. Die Leute können den Eindruck gewinnen, Christsein besteht nur in Worten. Aber Christsein ist so viel mehr. Das heißt, sozial engagiert zu sein, sich wirklich um den anderen zu bemühen. Die Leute lesen immer weniger, aber sie beobachten. Sie sehen, was wir tun und ob unser Glaube sich tatsächlich auch in unseren Taten zeigt. Menschen werden oft zum Glauben hingezogen, weil das Leben eines Christen aus ihrem Bekanntenkreis anziehend auf sie wirkt. Ich habe euch erzählt von Karin, die in Funkstadt gerade vergangene Woche zum Glauben gekommen ist. Sie ist überzeugt worden von ihrer Tochter, die sich so verändert hatte. Das ist ein Beispiel dafür, dass Interesse geweckt wurde dadurch, dass diese junge Frau nicht wiederzuerkennen war und die Mutter jetzt mehr wissen wollte. Wohin dieses würdige Tun, wandelt würdig des Evangeliums, dieses Dienen konkret besteht, das kann den Philippern aus der Ferne eigentlich gar nicht von Paulus genau gesagt werden. Und uns erst recht nicht. Da ist schon Kreativität gefragt. Was können wir aus Liebe tun? Aber ich möchte einfach, dass unsere Gemeinden das Image der Gemeinde Jesu grundlegend erneuern, dadurch, dass wir wieder rausgehen und so ursprünglich, wie Jesus auf Menschen zugegangen ist, ihnen geholfen, ihnen gedient hat, ihm das nachmachen. Mit unseren Worten machen wir uns manchmal Feinde. Da haben wir heute Morgen ein Beispiel von gehört. Mit unseren Worten machen wir uns manchmal Feinde. Da gibt es Leute, die sagen, hör mir auf, ich will das nicht. Will das nicht hören. Lass mich in Ruhe. Mit unseren Taten können wir uns Freunde machen. Mit unserem Wort machen wir uns manchmal Feinde, aber mit unseren Taten können wir uns Freunde machen. Auch mit unserem Geld können wir uns Freunde machen. Macht euch Freunde mit dem Mammut, so hat es Jesus mal gesagt in Lukas 16. Also entsprechend des Evangeliums heißt letztlich, sich Jesus zum Vorbild zu nehmen. Ich will gar nicht sagen, nehmt euch Paulus zum Vorbild. Ich nehme also alles zurück, was ich gesagt habe. Ja, das ist zu groß. Nein, nehmt euch Jesus zum Vorbild. Nehmt euch ihn zum Vorbild und lebt in der Liebe, wie Christus euch geliebt hat. So sagt Paulus auch in Epheser 5, Vers 2. Lebt in der Liebe, wie Christus euch geliebt hat. Und so wie Jesus Hungernde satt gemacht hat, lasst es uns auch tun, wo wir wissen, dass Leute in finanziellen Schwierigkeiten sind. Wie Jesus sich mit sozialen Randgruppen abgegeben hat, lasst es uns auch tun. Und wie Jesus sich der Kranken und Behinderten angenommen hat, so lasst es uns auch tun. Ja, manche sind uns Feind. Und ich kann tatsächlich nicht garantieren, dass wir nicht während der gegenwärtigen Generation tatsächlich unsere Aufkleber hinten auf dem Auto verboten bekommen. Und was hinten drauf kriegen. Also die weltweite Kirche offenbart, sicher ist ein Leben als Christ nicht. Wenn wir an die Nachrichten von Open Doors denken. Vielleicht hatte Paulus bei dem, was er hier ausführt, in diesen wenigen Versen, das Bild von der Phalanx vor Augen, einer militärischen Formation, die in Mazedonien das Militär darstellte. Ein Kern disziplinierter, schwer bewaffneter Infanterie stand geschlossen Schulter an Schulter, normalerweise in Achterreihen. Und solange sie diese Formation nicht verlassen haben, waren sie unbesiegbar und versetzten ihre Gegner in Schrecken. Mit dieser Methode hatte Philipp von Mazedonien, das ist übrigens der Vater von Alexander dem Großen, die Stadt Philippi erobert, nach ihm ist die ja benannt worden. Und auf diese Weise war die Eroberung zustande gekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass Paulus das so vor Augen hatte. Er war ja von diesen Soldaten umgeben und verstand ein wenig von Militär. Eine solche Einheit soll das Evangelium auch in unseren Beziehungen bewirken. Wir sind in einer feindlichen Welt in unserem Glauben miteinander verbunden und es wird Widerstand geben. Es mag sogar Kämpfe geben in Zukunft. Weltweit ist das jedenfalls schon längst der Fall. Aber wir brauchen keine Angst zu haben, weil ein Angriff gegen einen ist ein Angriff gegen alle. Da wird die Gemeinde angetastet und als Paulus sich bekehrte, hörte er vom Himmel, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Gemeinde ist eine Einheit. Er sagte nicht, warum verfolgst du meine Gemeinde, sondern mich. Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde, mit seinen Leuten, mit dieser Einheit. Der Feind wird versuchen, uns zu spalten, aber wir sollten uns ihm widersetzen und diese gemeinsame Front bilden. Darum ist die Einheit mitunter so bedeutsam. Ich will gar nicht mehr sehr lang machen heute Abend. Er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden, lesen wir in Vers 29. Dass wir an Christus glauben, ist eine Gnade. Das ist ein so großes Geschenk, Gottes Kind sein zu dürfen. Der Glaube an Christus bedeutet, dass wir ewiges Leben haben. Aber dann ist hier die Rede von der Gnade, auch für Christus zu leiden. Also an ihn zu glauben, das ist Freude. Aber für ihn zu leiden? Es ist euch im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht alleine an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Sind Christen Masochisten? Sollen die sich darüber freuen, dass sie gequält werden? Gibt ja schon Grausamkeit genug, jetzt auch noch gegen uns selbst. Jakobus schreibt, ihr achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Es wird manchmal eng, manchmal kommen wir an unsere Grenzen. Und es ist nicht normal, über Schwierigkeiten zu jubeln. Aber Fotos wurden früher im Dunkeln entwickelt. Und manchmal sehen wir erst dann klarer, wenn um uns herum einmal alle menschlichen Sicherheiten wegbrechen. Die Echtheit unseres Glaubens kommt erst dann zum Vorschein, wenn er sich bewähren muss. Schwierigkeiten führen zu Standhaftigkeit. Wir sind Unannehmlichkeiten gar nicht mehr gewöhnt. Wenn wir Kopfschmerzen haben, nehmen wir Tabletten. Und wir haben eigentlich für alles haben wir so unsere Sicherheiten. Ja. Und dann beschweren wir uns vielleicht, wenn beim Essen der Nachtisch so schnell alle war oder so. Das sind dann unsere großen Probleme, die wir haben. Aber wirkliche Probleme haben wir doch kaum noch. Wenn unser Leben immer nur gut verläuft, wenn es immer nur schmerzfrei ist, dann werden wir uns nicht wirklich entwickeln. Ich möchte gerne schließen mit einem Zitat von Hans-Peter Reuer, der Folgendes sagte: Was ist passiert mit einer radikalen Christenheit, die die Welt mit Energie versorgen soll? Ein schönes Bild für diese Sage am Anfang. Was ist mit einer Christenheit passiert, die die Welt mit Energie versorgen soll? Was ist passiert mit dem Evangelium, das im ersten Jahrhundert derart rotierte, dass Regierungen es als gefährlich einstuften und die Anführer einsperrten? Wo sind die Jünger, die keine Angst kennen, die für die Wahrheit stehen, ganz egal, was es kostet? Bist du bereit für ein Evangelium, das dein Herz vereinnahmt und dich aufwühlt? Willst du der Kirche einen neuen Ruf verschaffen, jenseits von abgestumpfter, langweiliger Religion? Ich schlage vor, dass wir sagen, ja, mit Gottes Hilfe.